sie sind sehr überrascht gewesen, wo sie die Tante darauf angesprochen hat, ob sie dann nicht würden wissen, dass das Haus schon längstens ihrem Bruder Enrico gehört.
Das ist der Fall.
Echte Schweizer Rechtsstreit
und Rat für Betroffene.
Ein Podcast vom Beobachter.
Heute am Mikrofon Erik Facon. Heute reden wir über einen Erbschaftsfall. Ein Elternhaus, drei Kinder, drei Geschwister, die miteinander in Streit geraten. Bis jetzt tönt es noch nach etwas, was man nicht zum ersten Mal gehört hat. In dem Moment geht es um die Familie Frey und deren ihren Namen, den haben wir abgeändert. Da ist die ältere Generation, Katharina Sigrist, von dir stammt der Artikel. Wer sind jetzt die Eltern?
Die Eltern Frey, das ist die Eleonore Frey. Sie kommt aus einer wohlhabenden Familie und erbt schon zu Lebzeit ein stattliches Haus mit Blick über den Zürichsee. Und sie stirbt dann aber 74-jährig, völlig unerwartet, im Februar 2004. Ihr Mann, das ist der Carlo Frey. Er ist ein erfolgreicher Starbanker, weltgewandt, spricht etwa 6 Sprachen fließend. Wohl sehr charismatischer Typ. Und er stirbt vor jetzt fast 3 Jahren hochbetagt, 96.
Hat seine Frau also um einiges überlebt. Das ist mitunter auch Teil von dem, was wir jetzt erleben werden. Die beiden haben 3 Kinder.
Genau, die haben 3 Kinder. Das ist die älteste, die Rebecca, dann der Enrico und die Lucia.
Jetzt der Vater, der Carlo, wie hat denn der gelebt, nachdem seine Frau gestorben ist, so unerwarteterweise, wie du gesagt hast?
Nach dem Tod von seiner Frau lebt er mehr schlecht als recht. Er versinkt in einem Sumpf von Alkohol und Aufputschmittel. Also er betäubt sich mit Alkohol und muss sich dann wieder aufputschen, um einigermaßen den Alltag zu bewältigen. Er döst vor sich her und bekommt dann nicht mehr viel mit über. Also es stapelt sich Post und Rechnungen im Briefkasten. Mit seiner Frau hat er also einen wichtigen Teil von seinem Leben verloren.
Also es muss ihn recht getöpft haben. Eben, er bringt sich in einen Zustand, wo quasi wie danach schreist, dass du abhängig bist von anderen Leuten. Wer kümmert sich dann um ihn?
Das Gute ist, dass Ehepaar Frey eben die stattliche Villa schon zu Lebzeiten umgebaut hat. Es hat also genügend Platz. Im Erdgeschoss hat das Ehepaar gewohnt, dann eben der Carlo allein. In der Mitte hat Rebecca mit ihrer Familie gewohnt und ganz oben hat Lucia eine Wohnung gehabt und diese Wohnung hat sie ihrem Bruder, Enrico, überlassen. Als die Mutter gestorben ist, hat Rebecca und der Enrico im Haus gewohnt und haben sich um den Vater können kümmern. Kümmern haben sie aber ein bisschen unterschiedlich verstanden.
Darauf können wir sicher noch sprechen. Jetzt irgendwann einmal spielt dem Vater Carlos Leben böse bei, er hat einen Hirnschlag.
Genau, der Vater hat im 2015 einen Hirnschlag. Seine Tochter Rebecca findet ihn auf den Stegen und tut ihn dann in ein Krankenhaus einweisen. Und von dort kommt er dann auch in ein Pflegeheim.
Und man weiss es ja, dann kommt ein Crash eigentlich ins Spiel und dass man die Leute auch kann bevormunden. Ist denn das der Fall gewesen beim Carlo?
Es ist etwas anders gelaufen. Wo der Vater Carlo im Pflegeheim war, ist den Töchtern aufgefallen, dass er seine finanziellen Geschäfte gar nicht mehr selber geführt hat, dass er verschiedene Vollmachten, Konten und Vermögensverwaltungen an ihren Brüder, Enrico Frey, ausgestellt hat und dass der Enrico Frey auch einen Vorsorgeauftrag bei der KESB vorgelegt hat. Also, dass er eigentlich der Vormund von seinem Vater wird.
Und wie hat denn KESB darauf reagiert?
Ja, KESB hat mal alle vorgeladen, alle Geschwisterte, um das zu diskutieren und hat schnell gemerkt, dass zwischen den Geschwisterten recht Zweifel und Misstrauen herrscht und hat dann einen externen Beistand eingesetzt. Das war auch der Wunsch vom Carlo Frey, der schon vor der KESB gesagt hat, dass er seinem Sohn Enrico nicht mehr wirklich vertraut.
Und was ist denn mit dem Haus? Also das tönt wie eine prächtige Villa mit Blick auf den Zürichsee, wo es genug Platz hat für 3 Parteien aus der gleichen Familie. Was ist denn mit dem Haus?
Genau, es hat genug Platz für die 3 Familien. Das Haus, das war eigentlich immer so gedacht von Carla und Eleonore Frey, dass das dann mal nicht zu Streit führen soll, wenn sie beide sterben, und dass ein Kind das Haus im Ganzen soll übernehmen soll. Und für sie war immer die Tochter Rebecca eigentlich die geeignete Person gewesen. Sie hatte ein stabiles Leben gehabt, eine Familie. Und darum haben sie mit ihr noch zu Lebzeiten ein Vorkaufsrecht vereinbart.
Mhm.
Also sie hat sollen beim Tod der beiden als erstes Recht haben, das Haus im Ganzen zu übernehmen.
Mhm. Auf das Vorkaufsrecht, da können wir noch sprechen, was denn das juristisch auch bedeutet. Aber irgendwann mal haben die Schwestern etwas herausgefunden, was das Haus angeht, wo sie sehr überrascht hat.
Genau, sie sind sehr überrascht gewesen, wo sie im 2012, haben sie mir erzählt, der Tante darauf angesprochen hat, ob sie dann nicht würden wissen, dass das Haus schon längstens ihrem Bruder Enrico gehört.
Mhm. Und das ist auch tatsächlich so gewesen?
Das ist tatsächlich so gewesen. Die zwei Schwestern haben den Bruder und den Vater zur Rede gestellt. Und tatsächlich hat der Vater das Haus an ihrem Bruder überschrieben. Mit einem, ja, da gibt es einen tiefen Millionenbetrag, aber mit einem sehr hohen Vorerbschaft um ein Darlehen. Also das Haus hat quasi gratis die Hand gewählt.
Mhm. Eben, das kommt jetzt noch dazu, zu den Ungereimtheiten, die Ihnen schon aufgefallen sind, die du vorhin erzählt hast davon. Wie haben denn die Schwestern jetzt reagiert?
Also die Ungereimtheiten sind eben die Vollmachten, die ihr Vater ausgestellt hat am Brüder und verschiedene Barbezüge, die sie sich nicht können erklären konnten. Und darauf haben sie Strafanzeige erstattet.
Mhm. Und? Was ist das Resultat davon gewesen?
Das Resultat war, dass die Staatsanwaltschaft rund 2 Jahre untersucht hat und dann das Verfahren eingestellt hat.
Mhm.
Begründung war, dass es sich um ein Vier-Augen-Delikt handelt und dass man den Vater nicht mehr hat können zu den Vorwürfen befragen und man darum keinen Beweis hat für eine Straftat.
Mhm. Katrin Reichmuth vom juristischen Beraterteam vom Beobachter. Wir haben da ein paar Begriffe gehört, wo man nochmal ganz geschwind zur Begriffsklärung. Der erste, der grosse Klassiker, Vier-Augen-Delikt.
Ja, Vier-Augen-Delikt, wie es schon eigentlich sagt, das sind einfach 2 Personen mit je 2 Augen. Und nur die 4 Augen wissen, was passiert ist.
Mhm.
Und darum ist es halt auch sehr, sehr schwierig zu beweisen, was genau jetzt vorgefallen ist.
Mhm.
Also nur der Vater und der Sohn wissen, wie jetzt genau das abgelaufen ist mit dem Bargeld, das abgehoben worden ist. Also hat es der Vater wirklich wählen oder hat er es selber gemacht oder hat es der Sohn im Namen für den Vater gemacht. Also schliesslich kann man es nicht mehr nachvollziehen. Man hat es am Beschuldigten, also am Sohn, hat man es nicht können nachweisen, dass er das für den Vater gemacht hat. Also, dass er es, oder sagen wir, ohne den Willen vom Vater gemacht hat, für sich selber. Und den Vater hat man aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr können befragen. Und darum mussten sie es fallen lassen.
Jetzt das Zweite ist das Vorkaufsrecht. Die älteste Schwester, das älteste von diesen 3 Geschwistern, die hat ein Vorkaufsrecht bekommen für das Haus. Und trotzdem gehört das plötzlich ein Bruder. Gilt denn das nicht, das Vorkaufsrecht?
Mal, das ist ein Recht, das Haus nach dem Tod zu erwerben. Zum Beispiel jetzt in dem Fall ist das gesagt worden. Es ist öffentlich beurkundet worden, was bei einem Grundstücksgeschäft muss gemacht werden. Fraglich ist da vorliegend, wieso es nicht eingetragen worden ist ins Grundbuch.
Okay.
Weil dann klebt es nicht an einer Person, das Vorkaufsrecht, sondern am Grundstück. Das heisst, wenn das Grundstück von einer Person zu der anderen Person übergeht, dann sieht man das, wenn man ein Grundstück verkauft. Also der Notar oder die Notarin, die das macht, die sieht das und dann wird die Person kontaktiert.
Mhm.
Wieso das in dem vorliegenden Fall nicht passiert ist, das kann ich auch nicht mehr nachvollziehen. Aber das wäre es, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man es einträgt.
Mhm. Also da hätte eigentlich die Lücke in dem ganzen Fall, die Eltern, die versucht haben, es doch richtig zu machen, dass nichts Ungerechtes passiert und das an einem kleinen Ort hat es einen Fehler gehabt.
Ja, genau. Ich glaube, sie waren einfach schlecht beraten gewesen. Oder sie hätten auch einen Erbvertrag abschliessen mit allen ihren Kindern. Das wäre viel einfacher gewesen, als da nur mit jemandem so einen Vertrag.
Mhm. Was mich jetzt dunkt, so die Diskrepanz zwischen dem, dass man dann einen Vater hat, wo man nicht genau weiß, ist er eigentlich überhaupt noch entscheidungsfähig, und auf der anderen Seite der Sohn, ja, wo irgendwie plötzlich das Haus hat, wo irgendwelche Barzahlungen entgegennimmt und so. Also es dunkt dann schon eine Gemengelage, wo man aufmerksam könnte werden.
Ja, und auch die zwei Schwestern haben dann wirklich den Vater auch nochmal das Gespräch gesucht mit ihm, wo sie das Gefühl hatten, ja, er ist in einem klaren Moment im Pflegeheim, und haben ihn wirklich gefragt, hey, hast du uns wirklich wollen, so ungleich behandeln? Weil mit der Übertragung von diesem Haus hat er seine zwei Töchter gleichzeitig auch noch auf den Pflichtteil gesetzt. Und dort, wo sie ihn gefragt haben, hat er das gesagt, nein, das will er nicht, und hat ihnen auch versprochen, je einen Erbvorbezug von 200'000 noch auszurichten. Sie haben sich dann auch bemüht, da noch ärztliche Zyklis beizubringen. Also die hat man mehrfach bestätigt, dass er in Bezug auf die jeweils 200'000 Franken urteilsfähig ist, also dass er das darf ausrichten. Aber die Bank hat da Bedenken gehabt und hat das die Auszahlungen verhindert, und zwar bis zum Tod dann im 2023 ist dann kein Geld oder kein Erbbezug mehr geflossen.
Und die Schwester, die fühlt sich garantiert hintergangen, aber wie sieht jetzt der Enrico das Ganze?
Ja, ich hatte mit dem Enrico Frey schon vor 2 Jahren mal Kontakt gehabt, wo eigentlich die Story ins Rollen gekommen ist. Und das hat dann ein bisschen für Aufschrei gesorgt. Und daraufhin sind dann die Geschwister die neue Mediation. Und wir haben den Artikel mal begraben. Jetzt ist die Mediation dann gelaufen. Kann ich vielleicht nachher noch etwas dazu sagen. Aber ich habe noch mal Kontakt gehabt mit ihm. Und er bestreitet natürlich alle Vorwürfe. Es gäbe gar keinen Erbstreit. Man hat sich geeinigt untereinander.
Also die Verhandlungen um das Erbe, die sind eigentlich ein bisschen endlos, bis zu einem Vergleich kommt.
Endlos. Sie haben jetzt geendet. Nach vielen Jahren hat man vor Friedensrichter, also man hat sich vor Gericht getroffen und vor Friedensrichter vielleicht ein bisschen mehr Zähne knirschend von Seiten der zwei Schwestern einen Vergleich abgeschlossen. Das Haus ist übrigens geschätzt worden über einen zweistelligen Millionenbetrag.
Also nicht gerade wenig, das ist irgendwie im Luxusbereich schon angesiedelt. Was bringt in den Vergleich? Einfach irgendwie ihren Anteil an Erbe, aber nicht mehr als das und keine Beteiligung an dem Haus?
Ist einfach der Pflichtteil, einfach das Minimum. Und dass sie jetzt einfach Ruhe haben. Also ich habe die zwei Schwestern vor 2 Jahren zum ersten Mal getroffen und jetzt wieder, und ich habe gefunden, sie haben merklich gealtert. Also der ganze Streit hat ihnen enorm zugesetzt.
Du hast noch etwas zu der Mediation sagen, die das stattgefunden hat?
Das ist einfach, wie hat man einfach versucht, sich außergerichtlich zu einigen. Das hat nicht geklappt, darum ist man vor Gericht gegangen.
Katrin Reichmuth, noch ganz zum Schluss, wie kann man so etwas vermeiden? Wir haben schon mal von etwas gehabt, oder einem Detail aus dem Ganzen raus, wo schwere Folgen gehabt hat, aber ja, eine rechtliche Absicherung von irgendeiner Art.
In dem ganzen Fall ist es ja sehr stark um das Haus gegangen. Das Familienanwesen, wo man möchte in der Familie behalten, damit auch alle anderen etwas davon haben. Und jetzt ist es einfach so, dass der Bruder dort wohnt, die Schwestern eigentlich keinen Kontakt mehr haben, und jetzt ist eigentlich genau das, was die Eltern haben wollen, nicht eintreten. Und für so einen Fall, wenn man so einen klaren Wunsch hat, was man gerne würde wollen mit seinem Nachlass, dann sollte man einen Erbvertrag machen, wo alle Parteien verpflichtet, wo man ganz klar darin regelt, wer was bekommt. Es ist wie ein Vertrag. Alle unterschreiben das. Man kann das auch nicht schnell abändern, nicht mit einem Testament, sondern man verpflichtet sich so wie mit einem Vertrag. Und dann, je nachdem, wenn man halt dement wird oder wenn man urteilsunfähig wird, dann kann man es nicht mehr so schnell abändern. Also dann kann auch nicht eine Person das ausnutzen. Schlussendlich, wir wissen auch nicht ganz genau, was alles in dem Fall schiefgelaufen ist zwischen den Geschwistern und zwischen Vater und Sohn, wie die Kommunikation war. Auf alle Fälle hat man einfach keinen App-Vertrag gehabt, wo das ganz klar geregelt war. Und man hat das Vorkaufsrecht nicht im Grundbuch eingetragen gehabt.
Also die beiden Schwestern, nehme ich jetzt mal an, die wohnen nicht mehr in dem Haus. Also sie sind zerstritten und man redet nicht mehr miteinander mit dem Bruder.
Also die Rebecca ist, glaube ich, 2018 ausgezogen. Also hat sie ja schon gewusst, dass das Haus dem Bruder gehört und der Bruder hat ihre saftige Mietzinserhöhung ins Haus geschickt. Da ist sie ausgezogen, nachdem sie rund 30 Jahre in diesem Haus gelebt hat. Mhm. Und die jüngste Schwester, die Lucia, die hat eigentlich also als Kind dort gewohnt, aber ist dann ausgezogen und nicht mehr zurückgekommen.
Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Eric Facon und Carlo Ladi. Fragen oder Anmerkungen schreiben Sie an podcast@beobachter.ch. In diesem Podcast können Sie selbstverständlich abonnieren.